Herzlich willkommen zur 59. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Meine Gäste heute: Lana Reb und Karin Neumeier. Sie sind Vorständinnen der Nikolaides Young Wings Stiftung sowie Professor Martin Burgi. Er ist Lehrstuhlinhaber und Experte für öffentliches Recht an der LMU München. Sie alle sind seit vielen Jahren aktiv für die Nikolaides Young Wings Stiftung, die seit 25 Jahren junge Menschen in Trauer unterstützt und über deren Arbeit und ihre Bedeutung für Unternehmen wir heute sprechen wollen. Die Stiftung bietet zielgerichtete Beratung und langfristige kostenfreie Begleitung für junge Trauernde, die durchaus auch Unternehmen zugutekommen. Denn neben dem menschlichen Faktor, so betonen die Vorständinnen, stärkt eine gute Trauerkultur am Arbeitsplatz die Mitarbeiterbindung, Fehlzeiten werden reduziert und in der Konsequenz Kosten gespart. Gerade im Arbeitsumfeld wird das Thema Trauerarbeit noch immer häufig tabuisiert. Dabei ist sie mehr als nur ein persönliches Anliegen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen und mitarbeiterorientierten Unternehmensführung. Erfahrt von Professor Martin Burgi, warum Trauerarbeit in der aktuellen Sozialgesetzgebung ein blinder Fleck ist und welche Schritte notwendig sind, um dieses Thema in der politischen Agenda zu verankern. Sein pro bono für die Stiftung erstelltes Gutachten bietet eine fundierte Grundlage für die Anerkennung und Förderung von Trauerarbeit, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft. Lana Reb und Karin Neumeier diskutieren praxisnahe Möglichkeiten für Unternehmen, sich im Rahmen von Corporate Social Responsibility zu engagieren. Sie erklären, wie Patenschaften, Spenden oder Sponsoring-Verträge nicht nur die Arbeit der Stiftung unterstützen, sondern auch zur Entwicklung einer wertschätzenden und nachhaltigen Unternehmenskultur beitragen.
Wir hatten auch kürzlich eine junge Führungskraft, da ist im Team ein Mitarbeiter verstorben. Und diese junge Führungskraft hat dann berichtet, dass sie erstmals überhaupt in ihrem Leben mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert war. Und dann musste sie in ihrer Rolle als Führungsverantwortliche für das Team da sein, das natürlich im Schock war. Sie muss vielleicht drüber nachdenken, wie die Stelle nachbesetzt werden kann. Sie muss schauen, dass die täglichen Abläufe gesichert sind. Dann gibt es vielleicht auch das Bedürfnis, mit der hinterbliebenen Familie des Kollegen oder des Mitarbeitenden in Kontakt zu kommen. Also auf vielen Ebenen war da Überforderung und deshalb sagen wir eben auch so dringend, dass der Bedarf so groß ist, im Vorfeld sich zu kümmern.
Hört rein und lasst euch inspirieren, wie auch euer Unternehmen Teil dieser wichtigen Mission werden kann. Entdeckt, wie eine aktive Unterstützung von Trauerarbeit nicht nur das Leben junger Trauernder verändert, sondern auch das Unternehmen stärkt und zukunftsfähig macht. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Wir freuen uns sehr.
Hallo zusammen.
Ja, guten Tag zusammen.
Ja, drei Gäste habe ich heute. Ich freue mich sehr. Es ist ein tolles Thema, ein besonderes Thema, was wir heute haben. Eins, was vielleicht ein bisschen anders ist als die Themen der letzten Folgen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf dieses Gespräch. Ich habe drei sehr, sehr kompetente Gesprächspartner hier heute und ein Thema, was uns alle angeht. Es geht nämlich um das Thema Hilfe für junge Trauernde. Und ich würde gern direkt, Frau Reb, mit Ihnen beginnen. Könnten Sie uns denn einmal darstellen, was macht die Nikolaides Young Wings Stiftung ganz genau? Was verbirgt sich hinter der Aufgabe Hilfe für junge Trauernde? Und was ist Ihre Aufgabe? Ich sage vielleicht noch mal dazu, Sie sind ja Vorständin der Stiftung.
Richtig.
Und für welchen Bereich Sie zuständig sind, sagen Sie vielleicht am besten.
Ja, gerne. Ja, vielleicht erstmal zu unserer Arbeit ganz konkret. Die Nikolaides Young Wings Stiftung ist eine bundesweit tätige Anlaufstelle für junge Trauernde. Sie sagten es schon, die im Jahr 1999 gegründet wurde, und zwar aus eigener Betroffenheit. Unsere Stiftungsgründerin Martina Münch-Nikolaides war 29 Jahre alt, als ihr erster Ehemann verstarb und sie zurückblieb mit ihrer damals 6 Wochen alten Tochter. Und sie hat sich damals auf die Suche gemacht nach einer Anlaufstelle für diese doch sehr besondere und existenzielle Krisensituation. Mhm. Sehr jung, verwitwet, mit kleinem Kind und musste damals die Erfahrung machen, dass es eben keine passende Anlaufstelle gab und hat dann eine erste Trauergruppe gegründet. Aus dieser Trauergruppe ist dann ein gemeinnütziger Verein hervorgegangen, dann eine gemeinnützige Stiftung GmbH und dann 2014 eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Wir haben uns spezialisiert auf die Begleitung junger trauernder Menschen, also eine spezielle Zielgruppe innerhalb der vielen Menschen, die um geliebte Bezugspersonen trauern. Und zwar explizit richten wir uns an Menschen nach Tod des Lebenspartners, der Lebenspartnerin bis zum Alter von 49 Jahren und an Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren.
Ich könnte mir vorstellen, das ist auch eine Zielgruppe, die es besonders schwer hat. Wenn ich mir das vorstelle, alles ist im Aufbruch, wie Sie eben sagten, an dem Beispiel von Frau Nikolaidis, man kriegt Kinder, es wird überall geheiratet und gefeiert und man hat neue Berufe und man zieht um und alles ist im Aufbruch und Aufbau und dann jemand, den Partner, den eigenen Partner zu verlieren, stelle ich mir auch besonders schwer vor, da überhaupt irgendwo Gehör zu kriegen. Ich könnte mir sogar vorstellen, an einem Abend mit Freunden stört man geradezu, weil alle wollen feiern und fröhlich sein und man selber ist in einer ganz anderen Situation.
Ja, da sprechen Sie was ganz Entscheidendes und Wichtiges an. Also unsere Fokussierung auf die jungen Trauernden hat selbstverständlich nichts zu tun mit einer Bewertung der Verlusterfahrung oder des Schmerzes. Ja, einen geliebten Menschen zu verlieren ist immer schrecklich schlimm und ein einschneidendes Lebensereignis. Aber Sie haben viele Themen, die uns begegnen, auch schon angesprochen. Die Lebenssituation ist einfach eine komplett andere, wenn ich etwas jünger bin als im fortgeschrittenen Alter. Insbesondere Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, wenn sie einen Elternteil verlieren, dann verlieren sie ja ihre wichtigste Bezugsperson. Und genau die Person, die den weiteren Lebensweg mit begleiten würde, die dafür sorgt, dass eine gesunde Entwicklung möglich ist. Und Menschen, die in sehr jungen Jahren den Lebenspartner verlieren, die sind vielleicht mitten in der Familienplanung oder sind von einem Tag auf den anderen allein zuständig für ihre kleinen Kinder. Sie stehen in der Regel mitten im Berufsleben, sind mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Und wir machen auch die Erfahrung, dass insbesondere die finanzielle Situation für junge Menschen eine ganz, ganz schwierige ist. Junge Trauernde sind mit vielen bürokratischen Hindernissen herausgefordert, kommen in schwierige finanzielle Notlagen und viele fühlen sich sehr abgeschnitten von dem Leben, das sie vorher geführt haben, sehr abgeschnitten von ihrem sozialen Umfeld, stoßen auf ganz viel Unverständnis und fühlen sich dadurch sehr allein und sehr, sehr einsam, was unter anderem damit zu tun hat, aus unserer Erfahrung, dass die Verunsicherung, die das Thema Tod und Sterben in diesem Lebensalter auslöst, im sozialen Umfeld, einfach noch sehr, sehr viel größer ist. Ja, wir sind in diesem Alter noch nicht geübt, mit großen Krisen umzugehen. Wir haben noch nicht viel Erfahrung mit Trauer und Verlusten. Und es ist auch eigentlich eine Phase des prallen Lebens. Und wir möchten das Thema vielleicht eher vermeiden. Und genau das führt dann dazu, dass junge Trauernde sich eben ganz, ganz unverstanden und isoliert fühlen.
Mhm. Frau Neumeier, was muss ich mir vorstellen? Was macht die Stiftung für diese Menschen? Was ist die konkrete Hilfe?
Die konkrete Hilfe unserer Stiftung ist, dass wir diese Menschen, die sich in dieser prekären Situation befinden, einfach auffangen erstmal. Und wir geben ihnen das Gefühl, du bist mit dieser Situation nicht alleine. Das ist mal das ganz Wichtige, weil oft so das Gefühl entsteht, ich bin nicht normal, ich bin anders. Ja, man merkt es sehr stark und bei uns bekommen sie das Gefühl, du bist nicht allein in deiner Situation. Wir sprechen mit ihnen, unsere Beraterinnen und Begleiterinnen, nehmen jeden erstmal auf in einem Einzelgespräch und danach wird im Einzelgespräch dann entschieden, was wird gebraucht. Denn Trauer ist sehr individuell und wir können dann drauf schauen, welche Angebote für diesen Trauernden oder für diese jungen Trauernden wichtig wären und richtig wären.
Was wäre ein Beispiel dafür?
Vielleicht darf ich ergänzen, Karin, also das, was Trauernde in der Regel erleben, ist ein ganz großes Ohnmachtsgefühl. Ja, wirklich das Gefühl, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen, die Welt bleibt stehen, während sich die Welt der anderen einfach weiterdreht. Und die Angebote, so wie wir sie konzipieren und dann umsetzen und anbieten, führen alle dazu, dass man wieder in die Handlungsfähigkeit kommt, dass man sich wieder selbstwirksam erlebt, dass man eben wieder ein Stück weit Kontrolle auch über das eigene Leben und über die Gefühle erlangt. Und das heißt, wir tragen dazu bei, dass diese Destabilisierung, die sich auf viele Ebenen und viele Lebensbereiche reinwirkt, dass wir dann eine Stabilisierung zusammen erarbeiten. Und Sie hatten nach Beispielen gefragt. Mhm. Also unsere Angebotsstruktur ist ja sehr, sehr vielseitig. Das hat eben mit unserem Trauerverständnis zu tun, das zum einen davon ausgeht, dass Trauer sich in alle Lebensbereiche hinein auswirkt. Trauer heißt ja nicht nur traurig sein oder wütend sein, sondern es wirkt sich auf körperlicher Ebene aus. Es wirkt sich auf unsere Leistungsfähigkeit aus, auf das, woran wir glauben, was uns wichtig ist im Leben. Das wird sozusagen alles einmal durchgeschüttelt. Mhm. Und für jeden, die Karin sagte es bereits, ist es sehr individuell, wie diese Verlusterfahrung erlebt und auch verarbeitet wird. Und insofern müssen auch die Angebote so individuell und vielseitig sein, damit jeder auch für sich das Passende rauspicken kann. Das können zum Beispiel Einzelbegleitung sein, da habe ich dann einen festen Ansprechpartner innerhalb der Stiftung, der zuverlässig und langfristig da ist. Das ist uns ganz wichtig, dass wir sehr, sehr langfristig da sind, im Gegensatz zu dem sozialen Umfeld, wo die Hilfe und Unterstützung oft nach einer relativ kurzen Zeit auch wieder abbricht. Ja. Wir sind ganz langfristig da, so lange, wie die Betroffenen das Gefühl haben, das ist tatsächlich hilfreich. Wir haben Trauergruppen, weil für viele der Austausch mit Menschen in der gleichen Situation sehr, sehr hilfreich ist. Es schafft ein Gefühl von Gemeinsamkeit, das ist sowas wie eine Solidargemeinschaft von Anbindung, weil die Menschen, die zu uns kommen, fühlen sich wirklich sehr abgeschnitten von ihrem sozialen Umfeld und von den Gleichaltrigen.
Gerade zwischenfragen? Sie sagten ja, gegründet wurde es ursprünglich als eine Selbsthilfegruppe und daraus ist dann die Stiftung entstanden. Vielleicht, Frau Neumeier, die Frage an Sie, Stiftung, also damit unsere Hörer so ein bisschen Gefühl dafür haben, worüber sprechen wir hier? Wie groß ist die Nikolaidis Young Wings Stiftung inzwischen? Wie viel Trauernde betreuen Sie so ungefähr im Jahr, dass man so ein bisschen versteht, das ist jetzt hier nicht eine Selbsthilfegruppe, sondern das ist nach insgesamt jetzt immerhin über 25 Jahren doch eine gewachsene Organisation mit einer recht großen Unterstützungstiefe auch.
Ja, wir sind tatsächlich jetzt in den 25 Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Und eine Stiftung unserer Größenordnung, also wir sind eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. Und was oft die Frage aufwirft, so nach dem Motto, ja, als Stiftung habt ihr ja einen Grundstock oder ein Grundvermögen. Das ist dann einfach oft auch die Meinung. Aber wir sind eben keine ausschüttende Stiftung. Wir sind eine gemeinnützige Stiftung und wir sind auch angewiesen auf Spenden und Zuschüsse. Und was wir von der Größenordnung her sind, wir mittlerweile 45 Festangestellte, in Teilzeit allerdings, muss man sagen, aber bis zu 100 Ehrenamtliche. Also es ist schon ein richtig großer Betrieb, wenn man so möchte. Und wir haben auch ziemlich hohe Wachstumsraten. Also die Nachfrage von jungen Trauernden an uns wird immer größer. Mhm. Das können wir beobachten. Wir hatten alleine 2022 sind wir noch bei 1.100 jungen Trauernden gewesen, die wir übers Jahr begleitet haben.
Ist aber eine hohe Zahl.
Ja, aber wir sind 2023 sind wir schon bei fast 1.700 Menschen. Ja.
Also das ist, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das kurz mal hören. 1.700 Menschen werden von Ihrer Stiftung betreut.
Im Jahr.
Im Jahr, das ist eine enorme Zahl. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das hier sagen, dass man eine Vorstellung hat, wovon wir sprechen. Das heißt, wir reden nicht von einer Selbsthilfegruppe mit 15 Teilnehmern, sondern wir haben 1.700 Betroffene, die Sie im Jahr betreuen. Ich glaube, das ist schon auch Zeichen dafür, wenn wir jetzt dran denken, 25 Jahre gibt es die Stiftung, dass der Bedarf wirklich, wirklich erheblich ist.
Ja, es ist eben auch, es ist keine Randerscheinung, ja, weil man immer meint, so in der Gesellschaft, man hört es ja nicht so oft, ja, dass Menschen im jungen Alter versterben. Aber ich glaube, das ist auch, ich bin jetzt ja noch nicht so lange in der Funktion dabei, seit 2 Jahren, seit dem Tod von Martina. Aber mir ist auch so bewusst geworden, dass es viel mehr Menschen gibt, Man redet da nicht drüber, ja, weil eben, wie Frau Rebia schon gesagt hat, die Leute sich abgeschnitten fühlen oder eben beäugt fühlen und sich komisch vorkommen und viele einfach so ein bisschen in der Gesellschaft versuchen zu funktionieren, dass es nicht so auffällt. Aber es ist eben doch mehr diese Situation da, als man es meint.
Nun kann man sich ja sofort vorstellen, dass da doch auch ein erheblicher finanzieller Bedarf dahinter steht. Auch wenn viel sicherlich auch über Ehrenamt funktioniert, ist eine Zahl von 1700 Betroffenen doch erheblich. Haben Sie denn das Gefühl, dass in der Gesellschaft, jetzt als Gesellschaft, nicht vom Einzelnen, da wird Ihre Arbeit mit Sicherheit honoriert, dass in der Gesellschaft Ihre Arbeit wahrgenommen und unterstützenswert empfunden wird?
Also ich glaube, in dem Moment, wo die Leute sich ein bisschen damit mit uns beschäftigen, habe ich das Gefühl sehr wohl. Ja, wir sind auch jetzt auch nach der Pandemie, die ja auch gezeigt hat, was Tod und Trauer und Einsamkeit auch bewirken zum Teil, ist da so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür vorhanden. Also wenn man ins Gespräch geht, ist dieses Verständnis schon da oder dann kommt oft die Reaktion, ja, stimmt, da müsste man eigentlich was tun oder wir sehen, dass das eine wichtige Arbeit ist. Im ersten Moment ist es natürlich oft auch so, dass das Thema Tod und Trauer erstmal so ein bisschen weggeschoben wird. Das ist schon ein bisschen Phänomen unserer Gesellschaft und das ist auch einer unserer Aufträge der Stiftung, dass wir versuchen wollen, dieses Thema Tod und Trauer wieder mehr in die Gesellschaft reinzurücken, ja, dass es kein Tabuthema ist, sondern dass wir da offen drüber reden können.
Das machen Sie auf dem kommunikativen Weg. Unter anderem machen wir auch deshalb den Podcast, weil wir wollen ganz bewusst Öffentlichkeit schaffen, nicht nur für Ihre Stiftung, sondern auch für das Thema. Aber Frau Neumeier, Sie haben auch, und wir haben ja einen dritten Gast, den wir jetzt zu Wort kommen lassen wollen, den Professor Dr. Burgi, beauftragt, einmal zu prüfen, wie eigentlich die rechtlichen Gegebenheiten sind, ob nicht auch zum Beispiel die Krankenkasse, der Staat verpflichtet wären, diese Arbeit zu unterstützen. Frau Neumeier, sagen Sie vielleicht noch mal aus Ihrer Sicht den Hintergrund.
Also das Thema ist ja, dass wir sind über die Jahre so gewachsen und natürlich sind unsere Kosten gewachsen auch. Und unser Hauptkostenblock ist tatsächlich natürlich sind die Personalkosten, weil wir ja ausgebildetes Personal brauchen, um diese Trauerberatung und Begleitung durchführen zu können. Also ich habe alleine um die 1,8 Millionen Euro Personalkosten im Jahr und wir sind bei einem Jahresbudget von über 2 Millionen. Wir haben jetzt bis letztes Jahr dieses Geld immer über Spenden und private Unternehmen und Zuschüsse von kleineren anderen Stiftungen bekommen. Aber das können Sie natürlich, ist ja nicht ein planbarer Faktor. Und deswegen sind wir auch an die Stadt und an Stadt München und an den Freistaat Bayern rangegangen und um zu schauen, ob wir irgendwelche Förderungen bekommen können. Bei der Stadt München ist uns das gelungen. Gott sei Dank, das ist eine sehr große Hilfe. Die haben uns unterstützt oder unterstützen uns jetzt seit diesem Jahr mit einer Dauerförderung von 450.000 Euro im Jahr. Und wir haben aber an vielen anderen Stellen immer wieder gehört.
Darf ich da ganz kurz mal fragen? Ja? Das interessiert mich jetzt. Als was verbucht das denn die Stadt München? Haben Städte so Töpfe, wo sie sagen können, ach, finden wir gut, machen wir? Oder gibt es dort einen bestimmten, eine Kostenstelle, auf die das jetzt schon gebucht wird? Oder ist das Kostenstelle Spende?
Also wir sind angebunden im Gesundheitsreferat, weil die Stadt München auch, das hat der Oberbürgermeister Reiter auch ganz klar gesagt, sieht, dass es hier eine Lücke gibt in der Versorgung der Bürger, dass eben jungen Trauernden nicht geholfen wird. Und deswegen hat er das befürwortet und auch der Stadtrat einstimmig beschlossen, dass es diese Gelder nun geben muss und geben soll.
Trotzdem haben Sie ja ein Gutachten in Auftrag gegeben.
Genau, und das Gutachten die Idee, den Professor Burgi anzusprechen, kam dadurch, weil eben aus von vielen anderen Stellen immer die Bemerkung kam, Trauerarbeit ist gesetzlich nicht verankert, wir sind nicht verpflichtet dazu und wir können auch nicht, wir haben gar keine Handhabe, irgendeinen Topf zu öffnen, weil Trauerarbeit einfach nicht förderfähig eingestuft ist. Und da habe ich mir gedacht, also das kann ja wohl nicht sein, das ist so eine wichtige Arbeit und wir sehen ja, was es auch bewirkt bei uns und wie hoch die Nachfrage ist. Und dann haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht und haben den Herrn Professor Burgi ausfindig gemacht in der LMU. Und ich habe ihm eine Mail geschrieben und habe ihm die Situation geschildert und habe ihn gefragt, ob er denn nicht eine Idee hätte, wie er uns unterstützen könnte, um einfach mal das auch abzuklären. Ich bin ja kein Jurist, wir sind alle keine Juristen hier in der Stiftung, um eine Möglichkeit zu finden, mal wirklich diese Aussage, es ist nicht förderfähig, mal zu prüfen und uns da zu helfen. Und ich fand das wirklich damals sehr, sehr lustig eigentlich. Ich habe die Mail losgeschickt und der Herr Professor Burgi war gerade im Urlaub und hat mir aber trotzdem irgendwie 2 Stunden später ganz schnell geantwortet, das hört sich super interessant an, lassen Sie uns treffen. Und daraus ist dann diese Zusammenarbeit entstanden. Und das ist natürlich wirklich großartig, da sind wir sehr dankbar. Und jetzt gibt es ein Gutachten, das genau diese Aspekte eben überprüft.
Ja, der Professor Burgi, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, Sie sind natürlich da auch der absolut passende Experte, Lehrstuhl für öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht, Umwelt- und Sozialrecht und sind also sehr bewandert auf dem Thema. Was hat denn Ihr Gutachten ergeben?
Ich will zunächst mal sagen, mir ging es, als ich davon gehört habe in dieser Mail, genauso wie den meisten Hörern des Podcasts. Das heißt, ich habe davor noch nie von Trauerarbeit gehört. Zum Glück bin ich persönlich auch nicht betroffen von diesem Schicksal, jedenfalls bisher nicht. Und ich habe mir das näher angeschaut, die Personen, die das machen, der Spirit, der hier herrscht, auch in dem Haus, wo wir uns jetzt befinden. Und dann braucht es nicht viel Überzeugungskraft, dass ich mich dafür ein Stück einsetze. Das Gutachten hat zunächst bestätigt den Eindruck, den Frau Neumann und Frau Reb von Anfang an schon hatten, nämlich, dass es tatsächlich jetzt nicht einen expliziten Fördertatbestand irgendwo in den unendlichen Weiten des Sozialrechts gibt, der das erfassen würde. Das heißt aber nicht, dass es nicht förderfähig ist, sondern es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es bestehenden Fördertatbeständen in irgendeiner Weise zuzuordnen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, ist vielleicht das eigentlich Spannende eine Grundsatzfrage für jede Gesellschaft, die sich auch als soziale Gesellschaft versteht. Und wir sind ja nach dem Grundgesetz ein Sozialstaat, nämlich wie reagiert man auf neue Förderbedarfe? Nun ist natürlich Trauer ist ein Bedarf, den gab es schon immer. Menschen haben natürlich immer schon getrauert und sind in die beschriebenen Probleme geraten. Aber früher hätte man eben das mit sich ausgemacht. Früher haben die Kirchen natürlich auch eine viel größere Rolle gespielt in diesem Bereich. Die Familie hat eine größere Rolle gespielt. Menschen wohnen an anderen Orten, haben sich von der Kirche entfernt. Also es gibt eine Vielzahl von Gründen, die dazu führen, dass das jetzt ein neuer Bedarf ist. Und die Frage ist, wie geht das Recht, das eigentlich immer nur etwas regeln kann, was es kennt und was ihm vor Augen steht, mit so einer Situation um? Also das fand ich jetzt auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht einfach eine spannende Fragestellung. Und herausgekommen ist tatsächlich, dass man den einen oder anderen Ankerpunkt durchaus auch schon im geltenden Recht finden kann. Darüber hinaus aber auch gewissermaßen der Auftrag, sich zusätzlich zu überlegen, ob man nicht durch Förderprogramme, sowohl auf der kommunalen Ebene, wie er jetzt beispielsweise hier in München schon begonnen, aber auch auf der Ebene der Bundesländer, die da vor allem auch die Zuständigkeit hätten, etwas zu machen, was spezifisch die Trauerarbeit als einen dauerhaften Fördertatbestand des Sozialsystems etabliert und damit natürlich auch eine ganz andere Wirkung gegenüber Außenstehenden, zum Beispiel auch gegenüber Wirtschaft zu schaffen.
Warum erwähnen Sie jetzt gegenüber der Wirtschaft, wenn Sie sagen, eigentlich sehen Sie das durchaus als Förderbestandteil des Staates, warum erwähnen Sie im gleichen Atemzug die Wirtschaft?
Weil unser Verständnis von Sozialstaat ja eines der Subsidiarität und der Arbeitsteilung ist. Das heißt, der Staat kann niemals und hätte auch niemals die Mittel, jeden sozialen Bedarf ausschließlich aus eigener Kraft zu bewältigen, abgesehen davon, dass die Steuern, mit denen er das tun würde, ja auch aus der Wirtschaft kommen. Aber es ist, wie gesagt, eher ein System der Arbeitsteilung. Das heißt, eine Stiftung mit so einem breiten Angebot wie die hiesige wird Angebote haben, die vielleicht gut in eine Krankenkasse passen, Angebote, die eher in einen Träger der Jugend- und Familienhilfe passen. Und daneben aber auch Angebote, wenn Sie denken an die Prävention am Arbeitsplatz, die vielleicht ein Stück weit auch ein Anliegen von Wirtschaftsunternehmen sind. Und meine Erfahrung ist eben, in dem Moment, wo etwas ich sag mal, eine Art staatliche Anerkennung gefunden hat, ist es auch leichter, gegenüber Wirtschaft zu kommunizieren und sagen, naja, das ist, ich will nicht sagen, staatlich geprüft. Dazu besteht ja keine Notwendigkeit. Aber es ist anerkannt, das gibt es. Die machen das seit 25 Jahren, die machen das hervorragend. Sie können Erfolge nachweisen auch. Und in dem Moment ist das auch etwas, wo man als Unternehmen mit Betroffenen, denn wie gesagt, die meisten Betroffenen, wenn sie nicht gerade Kinder sind, sind ja nun gleichzeitig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Absolut. Ich glaube, ich habe das deshalb so aufgegriffen, weil man ja auch das Problem kennt, dass es gerne mal so ein Tauziehen ist. Wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich und wer soll jetzt zahlen? Also ich kann mir bei dem Thema vorstellen, dass jeder sagt, wahnsinnig wichtig, unglaublich gut, mach du gerne. Übernehmen du das gerne. Von daher, aber Ihre Argumentation, die ist natürlich sehr gut nachvollziehbar zu sagen, wenn es mal staatlich anerkannt ist, auch vor allen Dingen in dem Sinne, es bringt tatsächlich was. Hier geht es nicht um Wellnessmassagen, sondern hier geht es um tatsächlich wirklich existenzielle Lebenshilfe. In dem Moment kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass es auch einfacher ist, praktisch andere Stellen dazu zu bringen, als Stiftung oder der Stiftung Geld zuzuführen. Ich bin selber ja Beirätin in einer Stiftung. Bei uns ist ein Lehrstuhl angehängt, der also auch über die Stiftung, also in einer Friedensstiftung bin ich Beirätin, da ist ein Lehrstuhl angehängt, der sozusagen uns auch die Rechtswirksamkeit gibt oder da passiert wirklich was. Da ist ein Lehrstuhl, der forscht und das Geld, was hier angewendet wird, wird eben auch sinnvoll eingesetzt. Wie reagiert denn die Wirtschaft? Was ist denn Ihre Erfahrung, Frau Rieb oder Frau Neumeier? Wer hat hier die Kontakte?
Ja, vielleicht kann ich da einsteigen, weil ich würde einfach mal mit einem ganz pragmatischen Beispiel vorangehen. Wir haben eine Klientin bei uns vor ein paar Jahren, die hat ihren Mann verloren und war in einem mittelständischen Unternehmen beschäftigt mit ungefähr 400 Mitarbeitern. Und sie hat dann irgendwann mal erzählt, dass das ganz schrecklich war für sie, weil sie war in einer Führungsposition und sie hat von den 400 Mitarbeitern wahrscheinlich 300 ungefähr gekannt. Und wenn sie in die Kantine gegangen ist, haben alle betreten weggeguckt, weil keiner wusste, mit der Situation umzugehen. Mhm. Und sie sagt, 8 Menschen aus diesem Betrieb sind aktiv auf mich zugegangen und haben mit mir noch das Gespräch gesucht. 8, ja. Mhm. Das hat mich so erschüttert, als ich diese Geschichte gehört habe. Und sie ist dann auch von diesem Unternehmen weggegangen. Also das Unternehmen hat auch diese Führungskraft verloren, ja. Und das ist für mich das beste Beispiel zu sagen, also wenn eine solche Situation ist, und ich höre es ja immer wieder, ich komme selber aus einem mittelständischen Maschinenbaubetrieb, das ist einfach, wenn ein Schicksal da auch einen Mitarbeiter betrifft oder eine Mitarbeiterin betrifft, sei es jetzt, dass ein Angehöriger stirbt oder der oder die Mitarbeiterin stirbt selber, ja, dann ist das Team auch betroffen natürlich, dieses ganze Umfeld. Da ist oftmals eine sehr große Hilflosigkeit da. Wer ist jetzt für was zuständig? Wie gehen wir am besten damit um? Wie helfen wir dem Betroffenen? Wie helfen wir dem Umfeld? Ja, was ist eine richtige Zeitspanne, die man dem geben sollte? Und da gibt es so viele Fragen. Und es gibt gar nicht so viele Antworten. Und in dem Moment ist natürlich auch so ein System überrumpelt, wenn sowas passiert. Das passiert ja dann meistens nicht geplant. Ja. Und insofern ist da für mich
das heißt,
ein ganz
in der Wirtschaft ist sogar ein doppelter Bedarf. Entschuldigen Sie, dass ich da unterbreche, aber das finde ich gerade super interessant. Sie sagen, eigentlich ist da ein doppelter Bedarf. Das ist einmal der Trauernde, der dort Mitarbeiter, egal in welchem Hierarchielevel ist, der Mitarbeiter ist. Und auf der anderen Seite braucht aber auch, ich sag mal, mindestens mal die Personalabteilung Unterstützung, um allen anderen zu sagen, Wie geht man denn um mit der Situation? Oder auch mal zu sagen, sprich doch den oder diejenige einfach mal an, such doch mal ein Gespräch, weil es ja tatsächlich so ist, dass die meisten Menschen sich schlicht überfordert fühlen. Ich glaube immer nicht, dass Menschen nicht bereit sind für ein Gespräch, sondern dass sie einfach, um es umgangssprachlich zu sagen, nicht wissen, was sie sagen sollen.
Also das können wir tatsächlich bestätigen, ja. Wir hatten auch kürzlich eine junge Führungskraft, da ist im Team ein Mitarbeiter verstorben. Mhm. Und diese junge Führungskraft hat dann berichtet, dass sie erstmals überhaupt in ihrem Leben mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert war. Und dann musste sie in ihrer Rolle als Führungsverantwortliche für das Team da sein, das natürlich im Schock war. Sie muss vielleicht drüber nachdenken, wie die Stelle nachbesetzt werden kann. Sie muss schauen, dass die täglichen Abläufe gesichert sind. Dann gibt es vielleicht auch das Bedürfnis, mit der hinterbliebenen Familie des Kollegen oder des Mitarbeitenden in Kontakt zu kommen. Also auf vielen Ebenen war da Überforderung. Und deshalb sagen wir eben auch so dringend, dass der Bedarf so groß ist, im Vorfeld sich zu kümmern und eben nicht, wenn der Trauerfall eingetreten ist. Und ich habe auch noch ein paar, finde ich, aussagekräftige Zahlen für heute mitgebracht.
Ja, gerne.
Im Jahr 2023 sind laut Statistischem Bundesamt 1.020.000 Menschen in Deutschland verstorben. Und davon waren knapp 130.000 zwischen 30 und 65 Jahre alt. Das sind 12% aller Todesfälle in Deutschland und das sind Menschen im berufsfähigen Alter. Und die Deutsche Rentenversicherung außerdem hat auch kürzlich Zahlen veröffentlicht, 639.000 Hinterbliebene nach Tod des Lebenspartners oder Lebenspartnerin erhalten Hinterbliebenenrente, also die sogenannte Witwen- oder Witwerrente. Und weitere hinterbliebenen Zahlen gibt es leider nicht, aber ich finde schon, dass die Zahlen deutlich machen, dass dass Tod und Trauer eben nicht vor der Unternehmenstür Halt machen, sondern dass das Thema im Arbeitskontext durchaus eine sehr, sehr große Relevanz hat, weil, wie Karin Neumeier sagte, man sehr wahrscheinlich als Unternehmen in die Situation kommt, dass entweder ein Mitarbeiter verstirbt oder eine Mitarbeitende zurückkommt nach einer schweren Verlusterfahrung. Und mit all diesen Situationen ist dann ja ein Unternehmen auch dazu aufgefordert, menschlich und wertschätzend und professionell umzugehen. Und Sie sagten es gibt da viel Unsicherheit und Überforderung. Und unser Ansatz ist, zu erklären, aufzuklären und gemeinsam mit den dort Verantwortlichen dann auch zum Beispiel ein Konzept zu erarbeiten. Wie können wir denn mit so einer Situation umgehen?
Professor Burgi, aus Ihrer Sicht der Studie jetzt, Sie haben sich ja auf der rechtlichen Ebene sehr tiefgehend mit dem Thema beschäftigt. Wenn man das jetzt so hört, ich finde es unmittelbar einleuchtend, dass die Wirtschaft sowohl betroffen ist, als auch aus meiner jetzt nicht fachmännischen Sicht irgendwo eine Verpflichtung hätte, sich dem Thema zuzuwenden. Wo sehen Sie denn am ehesten Anhaltspunkte, wo auch wer ansetzen könnte, um das Thema, ich sag's jetzt mal ganz gezielt, förderfähiger noch zu machen, um mehr Mittel zu generieren, um hier Betroffenen noch besser helfen zu können? Wo würde man am besten ansetzen?
Na, ich will vielleicht das ergänzen, was Sie eben gesagt haben. Da war die Rede davon, dass das Unternehmen zweifach betroffen sei. Und dann wurde gesagt, menschlich, persönliche Ebene, das ist natürlich richtig. Aber es hat auch eine ökonomische Ebene für ein Unternehmen, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter monatelang ausfällt, möglicherweise überhaupt nicht mehr zurückkehrt. Und es hat auch eine ökonomische Komponente im Hinblick auf die Gewinnung von Mitarbeitern. Das größte Problem heute in vielen Unternehmen ist ja die Nachwuchsgewinnung, absolut, überhaupt die Fachkräftegewinnung. Und ich glaube, dass ein Unternehmen das zeigt, dass es einem solchen Thema aufgeschlossen gegenübersteht, dass es möglicherweise sogar ein Programm in diesem Bereich hat, auch für Kräfte interessant ist, die in dem Moment natürlich gar nicht betroffen sind und sagen, zum Glück denke ich jetzt nicht über den Tod nach. Aber ich freue mich zu lesen, dass das Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe, falls ich in diese Lage kommen sollte, wie so eine Art Familie über den Tod hinaus gewissermaßen darstellt. Also das glaube ich schon, dass es auch ein letztlich ökonomischer Aspekt ist. Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen und das ist jetzt ein Bogen zu dem, was ich eigentlich sonst mache, nämlich eher öffentliches Wirtschaftsrecht. Dass ja mittlerweile viel von dem, was man früher als Corporate Social Responsibility, also als letztlich freiwillige Aktivitäten angesehen hat, in den letzten Jahren verrechtlich worden ist über dem Stichwort ESG. Das heißt, Environmental Social Governance ist sicherlich den Hörern des Podcasts bekannt. Das heißt, die Unternehmen werden zum Teil durch ganz andere rechtliche Mechanismen, Rechnungslegungspflichten, jetzt in Zukunft die europäische Sorgfaltspflichtenrichtlinie, ein Stück weit dazu verpflichtet, nicht nur in Anführungszeichen ökologisch, klimaschutzmäßig etwas zu machen, sondern auch im sozialen Bereich. Und das ist weit weniger strukturiert. Es herrscht sehr große Unsicherheit. Niemand weiß, was kann ich jetzt da tun, um gewissermaßen solchen Pflichten zu entsprechen. Und da wäre das sicherlich ein Ansatz, wo man sagen kann, wir haben da ein Konzept, wir arbeiten zusammen mit einer Stiftung, die ein Träger von solchen Angeboten ist. Und gleichzeitig ist das für uns ein Beitrag gewissermaßen zu Social als Kriterium. Also das geht dann weit hinaus über den Ausgangspunkt, wo man natürlich sagen würde, schön, wenn ein Chef oder eine Chefin die menschliche Komponente berücksichtigt, aber es ist auch eine ökonomische und sogar eine für das Unternehmen als Struktur wichtige Frage.
Sehr interessant, und das Thema Fachkräftemangel ist ja wirklich extrem relevant. Und es geht ja auch immer mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel an die B-Corp-Zertifizierung denke, da ist der soziale Bereich ja ein sehr hoch bewerteter Bereich, wo durchaus auch Wert gelegt wird zu sagen, es reicht mir nicht, dass du Bioprodukte produzierst und im Rest des Unternehmens ist, ich sag's jetzt mal ganz salopp, alles egal. Sondern Wirtschaft ganzheitlich begreifen. Und ich glaube, das passt hier auch ganz gut. Bei den B-Corps sagt man ja, also als Unternehmen, to be a force for good. Mhm. Und da finde ich, ist das Thema absolut passend. Was mich aber interessiert, was ich ganz spannend finde, Sie sagten, auf das Beispiel bezogen, jemand ist auf Monate nicht so leistungsfähig, weil er in Trauer ist, vielleicht auch krank, durch die Trauer. Gibt es eigentlich einen Kündigungsschutz in dieser Zeit, so wie man im Mutterschutz nicht kündbar ist? Oder ist das irgendwie geregelt eigentlich?
Da erwischen Sie mich jetzt teilweise auf einem falschen Fuß, weil das eine Frage ist, die ein Arbeitsrechtler beantworten müsste. Neben der Fülle meiner von Ihnen ja mit Schmunzeln vorgetragenen Lehrstuhlgebiete ist das jetzt nicht auch mit dabei. Aber als Jurist weiß ich natürlich immer irgendwie eine halbwegs passende Antwort. Es ist, wenn ich mich recht erinnere, natürlich so, es ist sicherlich kein Kündigungsgrund, wenn jemand trauernder geworden ist. Er würde sicher natürlich zunächst davon profitieren, dass er krank ist, dass er längere Zeit nicht arbeiten kann. Das wäre ja medizinisch auch dokumentiert. Aber natürlich läuft dieser Zeitraum irgendwann mal ab. Und dann hört das eben auf mit der Lohnfortzahlung, mit dem Krankengeld und so weiter. Und in dem Moment käme es quasi zum Schwur, wo man mit dem Arbeitgeber sprechen müsste, ob er kulanzhalber gewissermaßen nochmal verlängert. Wie gesagt, die näheren Details müsste jetzt ein Arbeitsrechtler beantworten. Aber es ist schon klar, dass es für alle Beteiligten natürlich besser wäre, wenn dieser Zeitraum nicht ins Unendliche ausgedehnt wird.
Ja, absolut. Das kann sich jeder vorstellen. Zumal ich mir auch vorstellen kann, dass diese ökonomische Auswirkung sich gar nicht nur auf den Einzelnen bezieht, der betroffen ist, sondern wenn ich mir vorstelle, in einer Abteilung, die an sich recht eng miteinander kooperiert, wenn da einer bei ist, der sozusagen, der in Trauer ist, ich glaube, das wird ein ganzes Team doch auch belasten, weil sozusagen man ja gar nicht jetzt fröhlich sein darf oder gar nicht übermütig sein darf. Und ich glaube, das sind ja alles Themen, die sehr in den Tabubereich fallen und wo es also auch noch ganz viel Aufklärungsarbeit gibt. Soweit ich weiß, haben Sie ja erste Schritte auch auf die Wirtschaft zugemacht. Wie ist denn da so die Resonanz?
Aber das könnte Frau Neumann jetzt am besten beantworten.
Ja, also, oder auch, wir sind da beide. Es ist, die Resonanz der Wirtschaft. Also ich glaube, die Unternehmen, die mit uns schon zu tun gehabt haben, die sehen den Nutzen sehr wohl. Und das sind auch immer Betroffene oder auch eben Führungskräfte, die dann mit dem Thema zu tun hatten, die dann hinterher auf uns zukommen und sagen, das war jetzt sehr, sehr hilfreich, das hat mir sehr geholfen. Mhm. Das fängt an mit einem ganz banalen oder niedrigschwelligen Angebot, mal zum Beispiel einen Vortrag anzuhören, Trauer verstehen. Weil es geht ja oft auch darum, dass in den Unternehmen oder wir Menschen gar nicht so wissen, was wir mit vielleicht manchen Bemerkungen auch tun. Ja, nur jetzt mal so ein ganz kleines Beispiel. Ich habe auch einen Fall, eine junge Frau, die in einer Firma war und da hat ihr, und der Mann war vor einem guten Jahr verstorben und dann hat ein Kollege zu ihr gesagt nach einem Jahr, Mensch, du bist ja immer noch so traurig, so in diesem Punkt. Weil dann hat sie ihn ein bisschen konsterniert angeguckt und hat gesagt, ja, er ist ja immer noch tot.
Ja.
Das ist jetzt sehr, ja. Das klingt jetzt sehr komisch, aber das sind so Situationen, ganz viele Situationen, wenn die Menschen, der wollte wahrscheinlich in dem Moment einfach auch ein bisschen mitfühlend sein, ja. Und hat gar nicht gemerkt, dass er da jetzt irgendwas sagt, was ganz anders ankommt. Und ich glaube, allein wenn Menschen in einem Unternehmen, auch die Kolleginnen und die Kollegen und die Vorgesetzten vor allen Dingen auch wissen, was da abläuft, wenn Menschen in Trauer sind oder was es für Reaktionen gibt und was nicht hilfreich ist oder was hilfreich wäre, ja, dann wäre da schon viel gewonnen. Und das sind so Sachen, die wir auch eben anbieten können. Wir haben im Grunde mit unserem Programm Trauer am Arbeitsplatz haben wir verschiedene Bausteine und das fängt an mit diesen niedrigschwelligen Angeboten, zum Beispiel jetzt über einen Vortrag, wo man auch online sich einloggen kann und eben zuhören kann, bis hin zu, wir gehen in Unternehmen rein, schauen uns die Situationen an, sprechen mit den zuständigen Vorgesetzten oder HR-Bereich und Geschäftsführer, je nachdem, was es für eine Struktur natürlich auch ist, über die Situation im Unternehmen. Was gibt es schon für Strukturen und wie können wir Strukturen aufsetzen? Wo können wir helfen, eben auch für den Notfall im Grunde ein Krisenpapier und Prozesse zu verankern, die dann in diesem Fall eben auch einfach dann abgerufen werden können?
Jetzt kann ich mir sofort vorstellen, dass da Unternehmen auch durchaus gesprächsbereit sind. Meine Frage zielte tatsächlich noch ein bisschen weitergehend darauf, wie zahlungsbereit sind denn die Unternehmen oder spendenbereit? Sind das jetzt Leistungen, die sie gegen Gebühr oder Honorar anbieten oder ist das sozusagen Teil der Stiftungsarbeit? Man kann sich vorstellen, also aus meiner eigenen Stiftungserfahrung weiß ich, über Kleinspenden einen Betrag von 2,3 Millionen zusammenzukriegen, selbst wenn da einmal die Stadt München mit 450.000 dabei ist, ist das sehr, sehr, sehr viel Geld, was man da zusammenbekommen muss. Wie ist denn so die Spenden- und Förderbereitschaft der Wirtschaft? Was ist denn da so Ihre erste Erfahrung?
Also das Thema, das wir gerade bei diesem Thema Trauer am Arbeitsplatz haben, ist tatsächlich so ein bisschen das Dilemma. Wir haben jetzt versucht, so ein bisschen das anzuschieben im Sinne von, wir bieten das Unternehmen an und es kommen ja immer wieder Anfragen an und wir lassen uns das über eine bestimmte Gebühr wie eine Dienstleistung bezahlen. Das Dilemma, das wir dann haben, ist aber, wir haben ja dann Menschen, die auch in diesem Programm eingebunden sind und die wir von den Kapazitäten her dafür einplanen und bereitstellen müssen. Und das können wir nicht mit dem bestehenden Team machen, weil wir auf der anderen Seite ja auch so viel und wachsende Anfragen von jungen Trauernden haben, die wir in unserem Kerngeschäft natürlich auf keinen Fall stehen lassen möchten. Eigentlich sind wir jetzt auf dem Weg, das ein bisschen andersrum aufzuzäumen und zu sagen, wir müssen erstmal einige Unternehmen finden, die sagen, wir finanzieren zwei Stellen, sage ich jetzt mal, ja, mit einem für ein Pilotprojekt oder wie auch immer man es dann nennen mag. Und dann können wir das Ganze auch entsprechend aufbauen, ja, mit den Kapazitäten. Denn so haben wir immer wieder mal die ein oder andere Anfrage und die Kolleginnen versuchen, das wirklich unterzubringen, um natürlich jedem zu helfen. Aber wenn es dann wirklich ein bisschen in die ausführlichere Beratung geht oder gar in so ein Programm, dann wirklich Prozesse in ein Unternehmen zu etablieren, dann können wir das momentan von unseren Kapazitäten her nicht leisten. Und das ist so ein bisschen das Thema. Also wir brauchen jetzt eigentlich erstmal Möglichkeiten und vielleicht auch einen Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, die sagen, das ist ein wichtiges Thema. Wir können das stemmen, indem wir zum Beispiel, wir haben auch da verschiedene Möglichkeiten, wir können sagen, es gibt gewisse Sponsoring-Pakete oder eben Spendenpakete, die wir anbieten, wo man dann bestimmte Leistungen auch dafür für sich selber dann als Entlastung auch nutzen kann, ja, dass die Unternehmen wissen, wenn ich dann einen Fall habe in meinem Unternehmen, dann habe ich da die Nikolaides-Jahrmund-Stiftung, kann an die rantreten und dann wird mir da auch geholfen, ja. Also ich sehe das auch ein bisschen als Entlastung für die Unternehmen, dass die dann in diesem Fall auch auf uns zukommen können. Und da gibt es verschiedene Pakete, in Anführungszeichen, die wir gerade schnüren, wo wir auch dann wirklich den Unternehmen, auch vielleicht im Rahmen von deren CSR, zu sagen, wenn ihr da jemanden sucht und ein langfristiges Engagement sucht, Seid unser Partner, seid oder übernimmt Patenschaften für eine Trauergruppe. Gibt verschiedene Varianten, aber begleitet uns über 2, 3, 4 Jahre. Dann habt ihr was davon, ja, im Sinne von, ihr werdet auch qualifiziert und ihr habt eine Entlastung in diesem Fall, dass wir dann da sind und uns ist geholfen, weil wir dann eben auch unsere Stellen mitfinanzieren können und unsere Arbeit finanzieren können einfach.
Klingt für mich aber immer noch so, wenn ich das so sagen darf, dass Sie doch sehr ringen müssen um die Unterstützung. Also für mich war durch das, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, sehr klar im Raum, wie wichtig die Arbeit ist, wie viel geleistet wird, wie viel Einfluss es auch auf die Wirtschaft hat. Dann tut's mir geradezu ein bisschen leid, es so zu hören, als muss man so ringen um Unterstützung und wenn dann nur als Gegenleistung. Also wenn da jemand was gibt, dann nur, wenn er dafür auch kriegt. Ich hatte so spontan den Gedanken, Professor Burge, ist sowas rechtlich, ich hoffe, ich frage nicht wieder, was in ein anderes Rechtsgebiet gehört, aber ich hatte so spontan gedacht, kann man nicht Unternehmen eine Art Versicherung anbieten, dass man sagt, man zahlt halt ein und wenn Bedarf ist im Unternehmen, dann steht die Stiftung parat mit Unterstützung für den Mitarbeiter, für die Personalabteilung, für das ganze betroffene Team, wie auch immer, so dass man ja als Stichwort Versicherung, ist sowas denkbar?
Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Sicherlich würde man nicht eine Versicherung im versicherungsrechtlichen Sinne machen mit den ganzen Aufsichtsschwierigkeiten, die man da
aus
hätte.
Der Stiftung heraus.
Aber was Sie meinen, ist eben jemand, der das unterstützt in Jahren, in denen er vielleicht keinen einzigen Mitarbeiter hat, der von Trauer betroffen ist, würde selbstverständlich dann gewissermaßen unentgeltlich profitieren, wenn bei ihm dieser Fall eintritt. Das ist sicherlich ein Arrangement, das jedenfalls von Rechts wegen kein Problem wäre, wenn die Stiftung quasi das überlegt oder durchrechnet. Das Problem ist eben immer, das hat der Frau Neumann auch gesagt, man braucht für all das Mitarbeitende, die das anbieten können. Mhm. Und man kann ja nicht auf Verdacht gewissermaßen jemand vorhalten, der das in dem Fall dann machen würde. Denn Sie hatten anfangs einen Begriff der Selbsthilfeorganisation. Die Stiftung hat bis heute, und ich bewundere das sehr, den Ansatz durchgehalten, dass eigentlich alle, die tätig sind als Beratende, doch in einer entweder selber Betroffenheit sind, zu einem ganz erheblichen Teil, also früher selbst Betroffene waren oder jedenfalls sehr speziell auf diese Dinge geschult sind. Und das heißt, die Zahl derer, die das macht, ist nicht beliebig natürlich vermehrbar und auch nicht in Abhängigkeit von dem, was gerade so reinkommt. Aber trotzdem, das ist in der Tat auch ein Modell, setzt alles voraus, dass Bewusstsein geschaffen wird. Und das ist ja auch der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind.
Ja, ich glaube immer, dass man, meine Erfahrung mit der Wirtschaft ist, dass man immer Modelle anbieten muss, die einen konkreten Mehrwert schaffen und die auch irgendwie für Unternehmen natürlich in einer oder der anderen Form auch rechenbar sind, so dass ich mir sowas so als Solidargemeinschaft, in die ich einzahle, durchaus auch vorstellen könnte. Frau Neumeier oder Frau Reeb, aus Ihren Erfahrungen, ist sowas denkbar?
Ich kann mir das schon vorstellen, dass die Unternehmen da grundsätzlich drüber nachdenken. Es gibt ja auch gewisse Institutionen, die so ein Rundum-Paket anbieten, auch für Unternehmen, für verschiedene Fälle. Ja, das gibt es ja schon so ein bisschen. Ich glaube, dass letztendlich ist es immer das Thema, wenn wir müssen mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Und wenn man auch mal sich überlegt, was es wirklich bedeutet, jemanden zu verlieren, wie jetzt zum Beispiel diese junge Frau, die als Führungskraft dann ausgeschieden ist und das mal hochrechnen würde. Das ist halt immer ganz schwierig jetzt als Vergleich, weil man ja immer von Hypothesen ausgeht. Ja, was wäre, wenn? Aber wenn man sich das einfach mal durchrechnet, was das ein Unternehmen kosten würde, wenn eben lange Ausfallzeiten sind, ja, wenn dann sogar die eingeschulte Person, die vielleicht schon länger im Unternehmen ist, dann das Unternehmen verlässt und man wieder jemand Neues suchen muss und jemand Neues einarbeiten muss. Also das sind ja schon auch wirklich Kosten dahinter, die man jetzt vielleicht nicht ganz konkret ermessen kann, aber trotzdem sehr einleuchtend sind. Und wenn man da sagt, okay, dann macht man im Sinne einer Prävention lieber vorher etwas und wir schulen uns da, ja. Und es kann ja bis hin dazu gehen, dass man sogar für größere Firmen vielleicht jemanden im Unternehmen hat, der eine Trauerbegleitung-Ausbildung absolviert oder einfach da mehr im Thema drin ist. dann kann sich das natürlich auch kostentechnisch sehr gut rentieren, auch für das Unternehmen, ja?
Absolut, absolut. Ich finde, die Rechnung ist gar nicht so aufwendig. Und wenn ich mir vorstelle, dass jeder sich mit einem nur Mini-Betrag beteiligen würde, dann würden ja doch sehr viel Geld zusammenkommen. Ja, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass es ein sehr umfassendes Thema ist, was von vielen Seiten eine hohe Relevanz besitzt. Und ich glaube auch wirklich nicht nur für Betroffene, sondern für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Und deshalb zum Abschluss, Herr Professor Burgi, die Frage, wenn Sie so Ihre drei wichtigsten Gedanken, die Sie uns gerne und allen Hörern mitgeben würden, zur Bedeutung der Arbeit der Nikolaidis Young Wings Stiftung für Gesellschaft und Wirtschaft. Was würden Sie uns mit auf den Weg geben wollen?
Ja, zunächst würde ich sagen, die Nikolaidis Young Wings Stiftung ist eine Art soziales Start-up. Im Grunde bottom-up entstanden, in 25 Jahren aufgebaut worden, in der Zwischenzeit eigentlich nie groß nach staatlicher Unterstützung gerufen, sondern immer halt gemacht. Jetzt fast ein Opfer des eigenen Erfolges, weil die Zahl der Betreuten von Jahr zu Jahr so stark steigt, dass die bisher gewonnenen Mittel kaum mehr mithalten können. Und deswegen jetzt die Idee, eben mehr Bewusstsein nach außen auch zu schaffen. Ich würde ganz konkret einem Unternehmensverantwortlichen oder einer Unternehmensverantwortlichen sagen, Trauerarbeit unterstützen, mit der Stiftung zu kooperieren, ist gut für ihre Mitarbeiter. Es ist gut für sie, auch bei der Gewinnung von Nachwuchs. Und es ist auch für das Unternehmen gut in einem wachsenden ESG-Umfeld, in dem eben auch der soziale Bereich gewissermaßen nach Konkretisierung und nach Projekten ruft, die es bisher im ökologischen Bereich gibt, aber im sozialen noch nicht in diesem Maße. Die bauen jedenfalls hier keine Luftschlösser.
Ich glaube, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch heute. Ich glaube, jeder konnte hier heute viel mitnehmen von einem Thema, was generell gesellschaftlich deutlich tabuisiert ist und was ich finde, was wie viele andere tabuisierten Themen zu unserem Leben gehört. Und ich freue mich deshalb, dass Sie mir heute hier als Gesprächspartner zur Verfügung gestanden haben. Wünsche Ihnen, der Arbeit und der Arbeit der Stiftung alles Gute und ja, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Frau Borst.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ohne Frage ein Thema, das uns alle angeht. Meine Gäste der Nikolaidis Young Wings Stiftung stehen euch als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns gerne auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt weiter und unterstützt damit, dass Wirtschaft neu denken, den Weg in die Praxis findet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.